Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Biblische Archäologie in der Davidstadt.
Vor der Pause haben wir uns noch beschäftigt mit der Mauerbefestigung durch Hiskia. Er hat aus Glauben gehandelt, aber nicht das ganze Volk. Und deshalb finden wir eine interessante Kritik in Jesaja 22, Vers 9. Der Prophet sagt im Namen Gottes: Und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass ihr viele sind, und ihr sammelt die Wasser des unteren Teiches, und ihr zählt die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Und ihr macht einen Behälter zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr blicket nicht auf den, der es getan, und seht den nicht an, der von fern her es gebildet hat. Also der Prophet zeigt dem Volk, Gott zeigt dem Volk: Ihr vertraut auf eure Mauerbefestigungen, anstatt dass ihr auf mich blickt, so wie Hiskia das getan hatte. Er hatte mit ganzem Herzen auf den Herrn vertraut. Aber man vertraute auf diese Mauern, die man jetzt befestigt, anstatt wirklich auf den Herrn. Man kann eine gute Anwendung machen: Worauf vertrauen wir? Auf die Versicherungen? Oder vertrauen wir auf alle möglichen Behelfe im Leben? Oder schauen wir wirklich auf den Herrn? Ich habe damit nicht gesagt, Versicherungen seien etwas Falsches, aber es geht darum, worauf setzen wir unser Vertrauen? Auf wen schauen wir? Und das wird hier auch gezeigt. Es war ja nicht falsch, dass sie die Mauern befestigten, aber es war falsch, dass sie ihr Vertrauen auf die Mauern anstatt auf den Herrn, der sie bewahren kann, setzten. Nun, hier wird gesagt: Ihr zählt die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Das heißt, man hat also genau festgelegt, diese Häuser, die müssen abgebrochen werden, damit wir sofort das Baumaterial haben, um eine mächtige Mauer aufzuziehen. Und die hat man hier gefunden. Das sind die Bruchsteine der abgerissenen Häuser zur Zeit von Hiskia, die man dann einfach so schnell hingeschmissen hat, um diese breite Mauer zu bauen. Hier ein anderer Blick auf diese breite Mauer. Im Englischen hat sich der Ausdruck etabliert: The Broad Wall. Also wenn Sie nach Jerusalem gehen und fragen, wo ist die Broad Wall, dann sagen die Leute: Ah, dann müssen Sie dort und dort hingehen. Da findet man sie. Und hier wird noch gezeigt, wie hoch die Mauer wohl etwa gewesen war. Also das sind die Überreste heute noch, aber wohl bis auf diese Höhe. Jetzt schauen wir uns den Hiskia-Tunnel an. Das ist eine ganz fantastische Leistung, wo man bis in die moderne Zeit darüber gestaunt hat, wie hat man das vor 2700 Jahren hingekriegt, was die da gemacht haben. Mit diesem Wasserkanal, der dann das Wasser von der Gihon-Quelle eben in den unteren Teich, in den Siloa-Teich, da ganz am Ende der Davidstadt hineingeführt hatte. Jetzt wissen wir, der obere Teich, das war also dieser da, bei der Gihon-Quelle, der durch einen zweiten Turm befestigt war. Ein Turm war für die Quelle, ein Turm für den Teich. Aber das ist nun eben der untere Teich. Und der Siloa-Kanal, der die Gärten im Kidron-Tal bewässert, der ging eben am oberen Teich vorbei. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, und darum muss ich gewisse Dinge nochmals sagen oder vielleicht anders sagen, damit man das dann auch besser versteht. 2. Chroniker 32, Vers 30. Und er, Jehiskia, verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gihon und leitete sie unter dem Boden westwärts nach der Stadt Davids. Und Jehiskia hatte Gelingen in all seinem Tun. Jetzt sehen wir den oberen Ausfluss, das ist der Siloer Kanal. Den hat er verstopft, der Kanal mit dem oberen Teich, ja, und der die Gärten im Kidrontal bewässerte, den hat er verstopft, damit die Assyrer keine Möglichkeit haben, Wasser zu kriegen. Und den konnte er nicht benutzen, den konnte er nicht mehr gebrauchen. Das war gefährlich, dann hätten die Assyrer auch Wasser haben können. Er baut einen anderen Kanal, der direkt hineingeht, und sehen wir, hier ist Osten und hier ist Westen. Genau wie die Bibel das beschreibt, geht dieser Kanal westwärts, unter dem Boden westwärts. Und zwar durch das Gebirge, ja? Das ist alles Kalkstein. In 2. Könige 20 wird das Lebenswerk von Hiskia kurz zusammengefasst. Und das Übrige der Geschichte Hiskias und alle seine Macht und wie er den Teich, das ist der Siloer Teich, und die Wasserleitung gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben in dem Buch der Chroniker der Könige von Juda. Da wird verwiesen übrigens auf ein außerbiblisches Buch, das als Geschichtsbuch eben diese Dinge schon verzeichnet hatte. Das Buch der Chroniker der Könige von Juda. Nein, Verzeihung, da ist jetzt das biblische Buch gemeint, das von Juda. Es gibt eine Chronik der Könige von Israel. Ja, also hier wird einfach auf die Parallelstelle verwiesen, die wir jetzt gerade gesehen haben. Das heißt, oder auf eine parallele Quelle, von der dann auch die Chroniker ihre Information nehmen konnte. Teich, Wasserleitung in die Stadt geleitet, aber das wird hier als gewaltiges Lebenswerk von Hiskia hingestellt. Man hat sich immer gefragt, wie haben die das geschafft? Weil wir wissen, dass sie mit zwei Teams von zwei Seiten gleichzeitig gearbeitet haben. Die einen haben also am Anfang begonnen zu graben, bei der Gihon-Quelle, hier, und die anderen haben beim neuen Teich begonnen zu graben. Und die haben sich dann in der Mitte getroffen. Wie haben die es geschafft ohne Laser? Und überhaupt, der Kanal ist 533 Meter lang. Alles durch den Felsen geschlagen. Nun, man hat sich bis noch in jüngster Vergangenheit haben gesagt, ja, wahrscheinlich haben die so bereits bestehende natürliche Aushöhlungen benutzt, weil das ganze Gebiet ist ja karstig, eben Kalk, das durch Wasser gut ausgewaschen werden kann. Karstig und auch, dass der Kanal so schlangenlinienförmig verläuft und nicht direkt. Man hätte dadurch also etwa einen Drittel der Länge sparen können. Also diese Schlangenlinie weist darauf hin, dass die eben bestehende Löcher ausgenutzt haben. Falsch zeigt die neueste Untersuchung von Aryeh Shimron und Amos Frumkin. Und zwar haben die geologisch das ganze Gebiet durchforscht und all die natürlichen Risse in der geologischen Schicht untersucht. Und das hat Folgendes ergeben, wie man hier auf dem Bild sieht. Jeder Strich ist so ein Riss. Sieht man, die Risse sind normalerweise immer quer zum Tunnelverlauf und nicht parallel. Oder? Parallele Risse, die hätte man ausnutzen können für den Tunnel. Aber die sind genau gegen die Natur. Die haben also nicht bestehende Risse benutzt, sondern es war wirklich reine Gräberarbeit so durch den Felsen hindurch. Aber was auffällt ist, das ist der Bereich, wo sie sich getroffen haben. Und merkt man, dass da plötzlich im letzten Moment werden da nochmals Biegungen gemacht, um sich schließlich zu treffen. Woher kommt das? Also die haben gemerkt, wir sind zu weit weg und dann haben sie sich gegenseitig angenähert, bis sie sich getroffen haben. Aber wie haben die das gemacht? Ich meine, da hat man etwa 30 Meter Fels über dem Kopf. Und auch das hat man jetzt herausgefunden und hat auch nachgespielt. Das macht man mit Hämmern. Also man hämmert oben auf dem Felsen, auf dem Boden und hört, ob man da unten etwas hört. Und man schlägt da unten und man schaut, ob man da oben etwas hört. Und tatsächlich funktioniert die Kommunikation. Die haben also mit akustischen Signalen haben die versucht zu kommunizieren zwischen unten im Tunnel und oben auf dem Felsen. Und so hat man ihnen wieder Anweisungen geben können, nein, ihr seid zu weit weg. Die akustischen Signale bei den anderen sind dort, also ihr müsst nochmals drehen. Ach so, wir drehen nochmals. Und, ja, jetzt sind wir schon näher, jetzt können wir uns so annähern. Und die haben es geschafft. Es ist fantastisch. Aber es ist ein Werk, das Hiskia aus seinem Glauben heraus gemacht hat, aber man hat alle Technik, die zur Verfügung war, hat man eben eingesetzt. So, jetzt gehen wir durch den Hiskia-Tunnel. Alle, die eben nicht nass werden wollten, die sind jetzt bereits durch den Siloa gegangen, ja. Jetzt gehen wir aber ins Wasser rein. So, Treppe runter. Ist natürlich alles pechschwarz. Also man muss Stirnlampe mitnehmen und so weiter. Und jetzt da bei der Quelle gehen wir ins Wasser hinein. Jetzt sind wir schon da, ein bisschen im Wasser. Heute ist es nicht mehr so tief, etwa bis knietief geht es. Aber ich war noch zu früheren Zeiten drin, da konnte man schwimmen. Ja? Oder ganz wirklich bis zum Hals und darüber hinaus. Echt toll, also da muss man hindurchgehen. So, ein paar Impressionen auf diesem Weg von 533 Meter durch den Felsen. Also da sollte man schon nicht Platzangst haben. Der Kanal von der Gionquelle führt das Wasser im Hiskia-Tunnel direkt in die Stadt hinein. Entdeckt wurde dieser Kanal 1839 von, wie ich das schon erwähnt habe, Robinson, der übrigens beim Tempel oben auch seinen Namen gegeben hat für den Robinson-Bogen. Das ist der gleiche Gelehrte. Er verläuft S-förmig, dieser Kanal, 533 Meter Länge hat er, durch den karstigen Felsen hindurch. Die Höhe variiert zwischen 1,5 bis 5 Meter. Also wenn man da durchgeht, muss man dann immer wieder mal rufen, Köpfe einziehen, derjenige, der vorne führt, ja. Und es geschieht leider immer wieder, dass mal einer sich den Kopf anschlägt, ja. Aber das gehört irgendwie dazu. Die Breite variiert zwischen 55 bis 65 Zentimeter. Und die Höhe des Felsens über dem Kopf kann also bis ca. 45 Meter gehen. Insgesamt hat der Kanal ein Gefälle von ca. 2 Metern. Ach, das ist ja fantastisch, oder? Also so ein so schwaches Gefälle auf diese Länge, wie die das alles schön hingekriegt haben. Hier sieht man unseren Trupp von der jüngsten Reise. Hier durchgehen. Sieht man da übrigens auch, wie es da oben tropft und so Tropfstein gibt, ja. Das ist also nicht Millionen von Jahren alt. Der Kanal ist nur 2700 Jahre alt. Aber das ist natürlich schon so, da wird ständig Ablagerung gebildet. Oben und unten. Und das hat man sich auch zu Hilfe gemacht. Man hat also einen Bohrkern gemacht durch all diese Kalkablagerungen hindurch, bis man auf den natürlichen Felsen kam. Das kann man ja unterscheiden, was Ablagerung ist, was ursprünglicher Fels ist. Und in der untersten Schicht dieser Ablagerungen fand man Holzeinschlüsse. Die haben datiert mit C14-Methode, es gibt 700 vor Christus. Das ist genau, was die biblische Datierung entspricht. Um 700 vor Christus hat Hiskia diesen Tunnel bauen lassen. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja, aber die C14-Methode, hat die nicht auch Probleme? Ja, natürlich hat die Probleme. Aber erst, wenn man über 4000 Jahre und noch weiterhin zurückgehen will. Und da gibt es begründete Probleme, warum es dann zu Fehlern kommt. Aber in der jüngeren Geschichte, sagen wir die letzten 3000 Jahre, da ist die Methode echt hilfreich. Aber nachher gibt es ganz gewichtige Fehlerquellen. Übrigens auch die Qumran-Handschriften hat man ja so datieren können. Die Jesaja-Rolle wurde an der ETH Zürich datiert auf 100 bis 200 vor Christus. Und das entsprach genau der Datierung, die man schon längst gemacht hatte, aufgrund des Schriftbildes. Ja, hier noch ein paar Eindrücke vom Tunnel. Und jetzt sind wir da ganz am Ende. Und sieht man hier diese Vertiefung? Diese Vertiefung war von Hiskias Leuten gemacht für eine Tafel. Da haben sie eine Tafel hingesetzt mit hebräischer Inschrift, genau die Buchstaben, die man in der Zeit um 700 vor Christus verwendet. Aber diese Tafel wurde entdeckt 1880. Kinder haben da im Tunnel gespielt und so wurde das entdeckt. Und das war ja dann noch die Zeit, als die Türken über Jerusalem herrschten. Die hatten ja das Osmanische Reich über den ganzen Nahen Osten. Und so haben die Türken das abtransportiert. Das Original wurde nach Istanbul gebracht. Und letztes Jahr, als ich auf meiner Reise nach Tadschikistan einen Zwischenhalt machen musste in Istanbul, das war für mich natürlich die schon lang ersehnte Gelegenheit, endlich mal ins Nationalmuseum von Istanbul zu gehen. Und ich habe sie dann auch gefunden und schön das Original fotografieren können. In Israel hatte man bis anhin nur Kopien gehabt. Aber jetzt so für die 60 Jahre Staat Israel, da hat man dann gesagt, ja, könnt ihr uns das wenigstens ausleihen, wenn ihr es uns nicht zurückgeben wollt. Ja, also das Original liegt im Besitz der Türkei. Hier sieht man diese Tafel, die Inschrift. Alles stimmt schön überein. Und hier die Hiskia-Inschrift in der Übersetzung. Ich habe das auch schon mit meinen Studenten im Archäologieunterricht übersetzen lassen. Also der Sinn des Textes ist dieser. Es wird gerade beschrieben, der Moment, wo die beiden Gräbertruppen sich begegnen und noch etwa 1,20 Meter zu durchgraben hatten. Dies war der Durchbruch und dies war die Angelegenheit mit dem Durchbruch. Als die Gräber noch die Hacke schwangen, ein jeder in Richtung seines Kollegen, und als noch 3 Ellen zu durchgraben waren, das ist 3 mal 45 Zentimeter, ja, ist mehr als 1,20 Meter, noch 3 Ellen zu durchgraben waren, da wurde die Stimme eines jeden, der zu seinem Kollegen rief, gehört. Denn es gab einen Spalt im Fels, von Süden und von Norden. Und am Tag des Durchbruchs schlugen die Gräber ein jeder in Richtung seines Kollegen. Hacke gegen Hacke. Und da flossen die Wasser von der Quelle zum Teich über eine Länge von 1200 Ellen. Das ist ja auch noch toll. Eine solche Inschrift hilft auch herauszufinden, ja, wie lang ist eigentlich die biblische Elle? Ja, jetzt können wir den Tunnel messen. 533 Meter geteilt durch 1200 und haben die Elle. Und zwar die kleine Elle. Die Königselle, die wird in Hesekiel 40 beschrieben, das ist die Elle plus eine Handbreite. Also die kleine Elle hat 6 Handbreiten und die Königselle hat eben 7 Handbreiten. Und darum ist die kleine 45 cm und die große, die für den Tempel gebraucht wurde, die ist 52,5 cm. Ja, und jetzt kommen wir da aus dem Tunnel raus. Da hört der Tunnel auf und das Wasser wird hier hineingeführt. Und diesen Bereich hat man bis anhin immer genannt, das ist der Teich Siloa. Aber jetzt in jüngster Vergangenheit hat man da weitergegraben und hat den eigentlichen Abfluss oder den eigentlichen Teich hat man weiter unten gefunden. Wir schauen das genauer an. Also hier kommt man aus dem Tunnel raus. Das war, was man bis anhin Teich Siloa genannt hatte. Aber das Wasser wird über einen Kanal weiter nach unten geführt. Von hier. Und das Ganze war so. Der Tunnel brachte das Wasser und man hat die Überreste gefunden, aber man kann nicht viel weiter graben, weil das wieder unter einer Moschee liegt dort. Aber man kann es genau lokalisieren, wo der eigentliche Teich Siloa war. Und das war ein öffentliches Ritualbadhaus, wo man sich rituell reinigen konnte. Das wird ja vorgeschrieben, zum Beispiel in 3. Mose 15, 3. Mose 16, wie man es auch, 4. Mose 19. Dieses im Wasser baden, wenn man verunreinigt war, das konnte man hier tun. Und dieses Ritualbad, Teich Siloa, hatte noch ein Abflussbecken. Und das ist gleich da unten. Und dieses Abflussbecken hat man jetzt begonnen auszugraben. Sieht man hier das Ritualbadhaus und hier das Abflussbecken. Und da sind wir am Ende der Davidstadt. Ja, das ist ans Licht gekommen. Das ist das obere Ende dieses Abflussbeckens mit diesen Treppen. So sah das aus in der Zeit Jesu. Dort findet man noch schön gemalte Bilder, wie dieser, dieses Abflussbecken da aussieht. Das war also nicht das Ritualbad, dieses Abflussbecken, sondern das Ritualbad war weiter oben. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Geschichte von Johannes 9. Der Blindgeborene war doch oben beim Ausgang des Tempels. Das heißt also, der Hauptausgang war ja die schöne Pforte. Und dort begegnete Jesus mit den Jüngern, diesem Blinden. Die Jünger fragen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Es gab Rabbiner damals, die haben gelehrt, wenn jemand im Mutterleib besonders böse ist, das heißt, wenn sein böser Trieb stärker ist als der gute Trieb, dann kommt er behindert auf die Welt. Aber nicht alle Rabbiner haben das gelehrt. Aber es gab solche, man findet diese Überlegung auch im Talmud. Und der Jesus sagt, keiner, weder er noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm geoffenbart werden. Das hat also gar nicht mit Sünde zu tun, diese Behinderung. Und der Jesus sagt dann, dass er das Licht der Welt ist und macht einen Brei aus Speichel und Erde, macht das auf die Augen des Blindgeborenen und sagt, gehe hin zum Teich Siloa und wasche dich aus. Und jetzt werden wir gleich sehen, es gibt eine ganz direkte Treppe, die man auch gefunden hat, die führt vom Tempel runter genau zum Ritualbadhaus. Und dort musste er sich auswaschen und dann wurde er sehend. Und so ist er ein Bild von uns allen. Wir sind alle blind geboren. Ohne Gemeinschaft mit Gott, ohne dass wir Gott wirklich erkennen. Aber eine Begegnung mit dem Sohn Gottes führt dazu, dass er uns die Augen öffnen kann. Und zwar ist er der Sohn Gottes aus dem Himmel gekommen, ist wirklich Mensch geworden. Darum war das ein Medikament. Es war nicht ein Medikament, ein Mittel zur Heilung. Erde plus Speichel. Der Speichel ist ein deutlicher Beweis, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch war und nicht irgendein Geistwesen, wie die Gnostiker behaupteten. Ein wirklicher Mensch, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um uns die Augen zu öffnen, damit wir ihn, das Licht der Welt, erkennen könnten. Aber wir müssen unserer Sündhaftigkeit uns bewusst werden. Wir müssen sehen, wir brauchen Reinigung, Vergebung. Und darum muss er sich im Ritualbad waschen und wurde sehend. Wir müssen unsere Sünden vor Gott bekennen und bereuen, dann gehen unsere Augen, unsere inneren Augen auf, sodass wir den Sohn Gottes erkennen können. Ja, hier sehen wir da bei diesem Ausflussbecken den Boden, noch die Pflastersteine aus der Zeit Jesu. Und jetzt zeige ich hier den Beginn der Treppe, die von da, vom Ritualbad her, hinaufführt bis zum Tempel. Hier in der Rekonstruktion sieht man diese Treppe. Da konnte der Blindgeborene sich runtertasten. Das war eine gerade Treppe vom Tempel nach unten. Aber er musste gehen. Und das ist so erstaunlich. Er hat das gehört, gehe hin, wasche dich, hat es gemacht. Und ist sehend geworden. Also es ist schon bewegend, das ganz neu ans Licht gekommen. Das ist genau diese Treppe, wo er runterkam, um sich hier zu waschen. Und jetzt müssen wir bedenken, nicht umsonst hat der Herr Jesus ihn zum Teich Siloa gesandt. Denn Siloa, Shiloach, heißt Gesandter. Das ist das Wasser, das über diese 533 Meter aus der Quelle hervorgeht und dann im Teich endet. Nun, die Quelle ist ja immer wieder ein Bild für Gott, der die Quelle des lebendigen Wassers ist. An vielen Stellen in der Bibel. Und der Herr Jesus ist ausgesandt worden vom Vater. Ja? Und Gichon, die hervorsprudelnde Quelle, und dann dieser Kanal, der Siloa-Kanal, der Herr Jesus ist vom Vater ausgegangen und in diese Welt gekommen. Und gerade im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus mehr als 40 Mal, dass der Vater ihn gesandt hat. Da wird er, der gekommen ist aus der ewigen Herrlichkeit, als ewiger Sohn Gottes beschrieben, er ist Mensch geworden, um uns reinzubringen, unsere Augen zu öffnen. Jetzt gehen wir noch zum Bullenhaus. Da gehen wir jetzt zurück zum Millo. Also zu dieser Region, wo David seinen Palast gebaut hatte. Übrigens habe ich in der Pause gemerkt, dass nicht ganz klar rübergekommen war. Also der Unterschied zwischen dem Palast und der Burg Zion. Ich sage es noch einmal. Die ganze Stadt ummauert hieß Burg Zion. Und David hat dann eben nördlich von der Burg Zion, von dieser Stadt, hat er seinen Palast bauen lassen. Also die Burg Zion, das ist nicht eine Art Palast. Das ist das Städtchen mit den Mauern. Und David hat da bei Millo eben seinen Palast bauen lassen. Und Salomo hat dann aber bereits weiter nördlich nochmals für sich einen Palast gebaut. Wohl noch viel größer. Klar. Und so hat dann in späterer Zeit der Millo nicht mehr die gleiche Bedeutung gehabt. Und später hat man sogar hier in den Millo hineingebaut. Nicht wahr? Und da wurde die Stadt eben auch, die Stadtmauern haben sich auch immer wieder verschoben. Im Laufe der Zeit, da wurde die Stadt auch da viel größer. Da waren mehrere Häuser gebaut gegen den Millo. Und dieses Haus nennt man das Bullenhaus. Das hat übrigens nicht mit der Polizei zu tun. Sondern das war ein Haus, das, in dem man viele Bullen gefunden hat. Ich zeige gleich, was das ist. Und zwar ist es ein Haus, in dem man das voll war von Zerstörungsspuren, Brandspuren der Babylonier. Dieses Haus wurde mit allen anderen zusammen zerstört im Jahr 586, als Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleichmachte, auch den Salomonischen Tempel verwüstete. Und man hat darunter gegraben, durch die Ascheschicht hindurch, und ganz unten in der Ascheschicht hat man viele Bullen gefunden. Eine Bulle ist der Abdruck eines Siegels. Sieht man hier, das ist ein Siegel mit der spiegelverkehrten Inschrift, ja? Und das ist dann der Abdruck, den kann man wieder lesen, ja? Das ist das Siegel von Jasanjahu. Das war ein Mann aus der Zeit, ein General aus der Zeit von Jeremia. Man hat also viele Siegel von ganz konkreten Personen aus der Bibel gefunden. Zum Beispiel auch das Siegel von Baruch, dem Schreiber von Jeremia, der das Buch Jeremia damals geschrieben hat, um die Zeit, als Jerusalem dann zerstört wurde. Und Jeremia hat ja nach der Zerstörung und Verbrennung von Jerusalem hat er ja auch die Klagelieder geschrieben und darüber geklagt, über das Elend von Jerusalem. Übrigens, Jasanjahu, das war, da steht Evet Melech, Minister des Königs, und hier noch sein Markenzeichen. Das ist ganz ungewöhnlich, dass man noch ein Bildchen drauf hat, aber manchmal gibt es das, und das hier ist ein Kampfhahn. Das passt natürlich total gut zu einem General. Ja, dieser Jasanjahu wird auch in der Bibel erwähnt, aber jetzt geht es mir nur darum zu zeigen, das ist das Siegel, mit dem konnten dann Briefe eben versiegelt werden. Und der Tonabdruck, das ist die Bulle. Nun, in dem Bullenhaus hat man etwa 80 solche Abdrücke gefunden. Und die Verbrennung war natürlich total gut, denn das hat eben den Ton gebrannt und verfestigt. Aber all die Briefe, die mit diesen Siegeln verbunden waren, die sind verbrannt, die haben wir nicht mehr. Aber wenigstens diese Abdrücke. Also hier nochmals ein Blick auf das Bullenhaus, aus einer anderen Perspektive, das eben ein Zeugnis gibt von der Realität dieser Zerstörung Jerusalems, von der die Bibel so viel spricht. Das war ganz ein wichtiger Zeitpunkt. Hier eine Auswahl von diesen Bullen, die man da gefunden hat. Das dritte hier oben, das ist die Bulle von Gemariahu ben Schafan. Ha, den kennt man auch aus der Bibel. Und zwar aus Jeremia 36, Verse 12 und 25. Gemaria war ein hoher Minister von König Zedekia. Das war ja der letzte bis zur Zerstörung von Jerusalem. Und das war ja dieser Zedekia, dem wurde doch das Buch Jeremia vorgelesen, als er in seinem Winterhaus war. Und immer nach einiger Lektüre hat er das Messer genommen, schratsch, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Und dann steht, dass verschiedene Minister und eben auch Gemariahu ihm gesagt haben, tu das nicht! Wir wollten ihn hindern, dass er das Wort Gottes eben zerstört und von sich weist. Und da haben wir den Hinweis, einen so direkten, konkreten Hinweis auf Gemarjahu, der genau in der Zeit gelebt hatte, wie die Bibel das beschreibt. Er ist der Sohn von Schaffan. Schaffan ist der persönliche Sekretär von Jeremia gewesen. Er hat das Jeremia-Buch geschrieben. Und dieser Schaffan war übrigens schon Schreiber zur Zeit von König Josia, unter dem es ja noch eine letzte Erweckung gegeben hatte. Und als man bei der Tempelrenovation das fünfte Buch Mose wieder neu entdeckt hatte, das im Tempel aufbewahrt war, hat Schaffan, also der Vater von Gemarja, hat diese Rolle vor Josia vorgelesen. Und als Josia das gehört hat, hat er seine Kleider zerrissen. Und eben sein Nachfahre Zedekia, nein, es war nicht Zedekia, Jojakin, der zweitletzte, der hat dann einfach das Wort Gottes gehört und die Bibel kaputt gemacht, anstatt seine Kleider, anstatt sein Herz zu zerreißen. Ja, so kann man verschieden auf die Bibel reagieren. Der eine ist entsetzt über sich und der andere kann es cool ins Feuer werfen. Nun zum Schluss noch etwas über die Gräber der Könige Judas. Hier sind wir immer noch im unteren Teil der Davidstadt. Also wir sind jetzt vom Siloateich über eine kleine Straße wieder etwas hinaufgegangen und jetzt sehen wir hier diesen Steinbruch. Die Römer haben hier Steine ausgebrochen. Aber das war das ursprüngliche Gräberfeld der Könige von Juda innerhalb der Davidstadt. Und wie oft wird davon gesprochen? 1. Könige 2, Vers 10. Und David legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben in der Stadt Davids. 1. Könige 11, 43. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben in der Stadt seines Vaters David. Und Rehabeam, sein Sohn, ward König an seiner Stadt. 1. Könige 15, 24. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er wurde bei seinen Vätern begraben in der Stadt seines Vaters David. 1. Könige 22, 50. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und er wurde bei seinen Vätern begraben in der Stadt seines Vaters David. Dann in 2. Könige 8, 24. Joram wird auch begraben in der Stadt Davids. 2. Könige 14, es geht um Amazia. Er wurde begraben zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids. 2. Könige 15, 38, da geht es um Jotham, auch begraben in der Stadt seines Vaters David. Und 2. Könige 16, 20, Ahas, begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Josaphat wird auch erwähnt in 2. Chroniker 21, aber dann Hiskia, 2. Chroniker 35, Vers 24, und seine Knechte brachten ihn, Hiskia, von dem Wagen hinweg und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte, und führten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerten um Josia. Jetzt wissen wir, wo David begraben war. Hier. Und das ist nun ganz wichtig, an Pfingsten, das ja hier in Jerusalem stattgefunden hat, das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2, da hat Petrus diese bewegende Predigt gehalten. Und er zitiert Psalm 16, wo der Psalmist David sagt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich lassen und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und nun Petrus argumentiert, ich möchte mit Freimütigkeit sprechen, unser Patriarch David ist gestorben und er hat die Verwesung gesehen und sein Grab ist unter uns bis heute. Also damals konnte man das Davids Grab noch inspizieren und sich überzeugen, der ist verwest. Im Psalm 16 sagt aber der Psalmist, und es ist von David geschrieben, du wirst meine Seele dem Totenreich nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. David ist verwest. Und Petrus erklärt, David war ein Prophet. Und da ihm zugesagt wurde, dass von seiner Nachkommenschaft der Messias als König auf seinem Thron sitzen wird, hat David als Prophet von der Auferstehung des Christus gesprochen. Dass er eben nicht verwesen würde und dass seine Seele nicht im Totenreich behalten würde. Der Jesus ist gestorben, ist ins Totenreich gegangen, natürlich nicht an den Ort der Verlorenen, sondern, wie er dem Schächer gesagt hatte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist das Totenreich für die Erlösten. Und auch da ist der Herr Jesus hingegangen. Und Petrus konnte also aufgrund der Königsgräber in der Davidstadt belegen, David hat nicht von seiner eigenen Erfahrung im Psalm 16 gesprochen, sondern prophetisch vom Messias. Und das ist noch ein wichtiger Hinweis, dass wenn man die Psalmen liest, dass man nicht immer denken muss, da beschreiben die Psalmisten ihre eigenen Erfahrungen. Zum Teil schon. Und das wird auch zum Teil ganz ausdrücklich in den Überschriften, die zum Grundtext gehören, gesagt. Aber, also Überschriften, die zum Grundtext gehören. Es gibt auch Überschriften, die von Übersetzern hinzugefügt sind, aber das ist ja dann erkenntlich. Aber immer der erste Vers in den Psalmen, wo etwas steht über den Hintergrund, das gehört wirklich zum Grundtext. Und viele Psalmen sind eben rein prophetisch und drücken nicht die Erfahrung des Psalmisten aus. So auch Psalm 22. Wann wurden Davids Hände und Füße durchgraben? Das hat er nie erlebt. Das war eine Prophetie auf den Erlöser hin. Ja, so haben wir jetzt einen Gang gemacht durch die Davidstadt. Es gäbe noch mehr. Aber wir haben so die Highlights jetzt zusammen gesehen. Ja, können wir Licht machen? Ja, ich lasse die Präsentation noch laufen. Vielleicht kommen Fragen, wo ich dann vielleicht nochmals zurückblättern kann und etwas veranschaulichen kann, das nicht ganz klar geworden war. Ja, bitte.
Wohin ist denn das Wasser gegangen nachher? Unten. Das übrige Wasser.
Also in diesen Abflusskanal und...
Wo ist das verschwunden nachher?
Gut, also was an Überlauf... Ja. Nicht nötig war. Ja, das hat man wahrscheinlich dann weiter ins Tal hinunter ablaufen lassen können. Eben, es gab also das Ritualbad, dann dieses Abflussbecken und aus dem konnte man eben auch Wasser für die ganze Stadt schöpfen. Also das brauchte ja schon mal sehr viel, aber was übrig war, das konnte man wohl eben, wie das üblich ist bei solchen Stau, Dämmen konnte man wohl einfach dann runter ins Tal lassen. Ja gut, das wäre natürlich nur jetzt in Zeiten, wo das nötig gewesen wäre. Ja? Und aber das wäre ja nur ein absolutes Minimum, das ab und zu da rausgekommen wäre. Aber für Assyrien konnte man das eben total sperren. Und da hat auch Hiskia darauf geschaut, dass die wirklich gar kein Wasser hatten, auch nicht von Quellen außerhalb der Stadt. Ja, bitte?
Das ist einfach so, im Karstgebiet kann das Wasser versickern. Das haben wir in Jura, wir haben es im Norden von Jugoslawien. Das Wasser geht einfach weg, in riesigen Seen zum Teil.
Jawohl.
Das ist vermutlich dort ganz nah versickert, sodass also die feuchten Trocken gar nichts machen.
Ja.
Also es ist einfach die Situation vom Karstgebiet.
Also das gibt noch eine zweite Erklärung.
Ja.
Vielen Dank.
Das muss so sein.
Sehr gut. Ja?
Hat man eine Idee, wie lange sie gegraben haben für die 500 Kilometer? Weil die hatten kein Lasermessgerät, die hatten keine Kühlung, die hatten auch keinen Sprengstoff. Und es war Karst und nicht klein so wie Granit, sondern das konnte nur einer haben, der war zu schmal, um mehrere Leute arbeiten zu lassen. Und die Luft war wohl auch schlecht mit der Öllampe.
Ja, also die Bibel gibt keine Angaben über die Dauer der Grabungsarbeiten. Aber es wird einfach betont, dass eben der Herr ihm Gelingen gab. Und wenn die Bibel nicht mehr sagt, können wir auch nichts sagen, ja? Ja?
Jesus und Briefen die Erde mit Speisel auf die Erde hatten, im Gewalt zwischen Teich Ziloa zu waschen, ging der Blinde allein? Ich denke, der kann ja nicht alleine gehen, diese Strecke, obwohl die gerade mit Teich sind.
Also die Frage, ich wiederhole sie, damit sie alle hören, war diese, konnte der Blindgeborene alleine diese Straße runtergehen zum Siloa-Teich? Ja, es ist ja so, Blinde entwickeln ja, und gerade wenn jemand von Geburt an blind ist, entwickeln ja eine sehr erstaunliche Fähigkeit, sich bewegen zu können und selbstständig zu sein. Und heute glücklicherweise wird das ja auch sehr stark gefördert. Das ist ja ganz toll. Und es ist so, dass man also davon ausgehen kann, dass der Blindgeborene, gerade weil sogar diese Straße ganz gerade war, der musste nirgends abbiegen, dass er da selber runter gehen konnte. Aber das hat er auch gemacht, ohne irgendwelche Einwände. Noch eine andere Frage?
Gibt es da irgendwelche großen Zisternen, wo dieses Wasser aufgefangen wurde? Hat man die gefunden?
Also jetzt das Wasser von der Gihon-Quelle?
Ja.
Eben, das wurde in diesem großen Abflussbecken wurde das aufgefangen. Das war das Auffangbecken dafür. Aber es gab in Jerusalem unzählige Zisternen, wo man Regenwasser gesammelt hat. Und das hat man auch gefunden, ja. Ja?
Hat man auch rausbekommen, wie man aus der Quelle ausgehen, oder also von damals zur Zeit hat man ja irgendwie, wie gesagt, noch keine Leser. Auch was dann eben rausbekommen, was damals gemacht wurde, in die Freiweise, das war ein
Ah, du meinst also, welche Technik haben die angewendet, um nur 3 Meter Gefälle zu haben auf einen halben Kilometer? Wie? Wie das hingekriegt haben? Nein, da habe ich keine Hinweise gefunden, dass man da eine besondere Technik entdeckt hätte für diese Zeit. Also auf jeden Fall ist es total erstaunlich. Aber das war dann schon wieder in späterer Zeit. Zur Zeit Jesu gab es ja ein Aquädukt, eine Wasserleitung aus der Region von Bethlehem. Die brachte auch in Schlangenbewegung über 40 Kilometer Wasser in den Tempelberg hinein. Und dort wurde im Tempelberg eine riesige Zisterne, die Millionen von Litern fasste, gefüllt. Und dort gab es über der Zisterne ein Wasserrad in der Golakammer und da wurde das Wasser hervorgeholt und um den Platz, um den Altar immer wieder abzuspülen mit dem Blut und dann wurde über einen Kanal, weiteren Kanal wurde dann das Blut vermischt mit Wasser ins Kidron-Tal hinuntergeführt auf der Ostseite. Und nun, dieser Aquädukt über 40 Kilometer hat ein Gefälle von 1%. Das ist ja umwerfend, oder? Für jeden Ingenieur von heute. Du bist ja Gartenbauer und welches Gefälle benutzt du für Platten im Garten?
In der Regel 1-2%, das kommt darauf an. Meistens 2%, kann auch mal weniger sein.
Eben, damit das Regenwasser abfließen kann, ja? Also die waren so gut wie du. Ja, bitte.
Wo stammt das Wasser von der Gihon-Quelle?
Das Wasser der Gihon-Quelle stammt eben aus dem Gebirge des Zionsberges. Ich weiß, es ist ja so, das Wasser regnet von oben herab. Ein Teil fließt oberflächlich ab, eben darum macht er als Gartenbauer so 1-2% Gefälle, damit das oberflächliche Wasser abfließen kann und ein weiterer Teil versickert im Boden. Und dann gibt es eben in den Schichten gibt es immer wieder wassertragende Schichten, aquifere Schichten und wenn plötzlich durch ein Erdbeben eine solche Schicht gebrochen wird, wird plötzlich dieser unterirdische Wasserverlauf wird blockiert und dann muss das Wasser irgendwo entweichen und dann kann plötzlich eine neue Quelle entspringen. Aber diese Quelle ist eben schon Jahrtausende alt, aber das ist ja auch nützlich um Folgendes zu verstehen, in Hesekiel 47 wird gesagt, wie in der Endzeit im Tausendjährigen Reich beim Hesekiel-Tempel plötzlich eine Quelle aus dem Tempelberg oben entspringen wird. Da kann man sich fragen, wie kann da plötzlich eine Quelle entspringen? Ja, eben indem durch Erdbeben, durch Erdverschiebungen plötzlich eine solche wasserführende Schicht blockiert wird und dann muss sie einen Ausweg finden. Und die Bibel sagt eben gerade, dass in der Endzeit, am Schluss der großen Drangsalzzeit, ganz gewaltige geologische Verschiebungen stattfinden werden, Sacharja 14. Und dann dieses schöne Ergebnis, die Quelle kommt aus dem Tempelberg. Ja, da hinten.
In 1. Mose 2 wird ein Gihon-Fluss erwähnt, in Verbindung mit Garten Eden.
Jawohl.
Gibt es da eine Verbindung zu der Gihon-Quelle?
Also ich wiederhole, dass alle hören, es gibt in 1. Mose 2, gibt es ja diese vier Flüsse, die im Garten Eden entsprangen. Und einer dieser Flüsse wird Gihon genannt. Frage, gibt es da eine Verbindung? Ja, es gibt eine Verbindung, es ist nämlich der gleiche Name. Also Gihon, auch das war eine Quelle, die eben besonders kräftig hervorsprudelte und das gab ihr diesen Namen. Aber mehr als die Namensverbindung ist nicht da. Denn 1. Mose 2 beschreibt ja die Welt vor der Sintflut. Und die wurde ja vollkommen verändert durch die Sintflut. Und darum kann man also von heute nicht mehr darauf schließen, wo waren diese vier Flüsse. Und hier kann jemand sagen, ja, aber da steht doch Euphrat und Tigris. Ja gut, steht Euphrat und Tigris. Aber es steht auch, dass diese vier Flüsse im gleichen Garten entsprangen. Also am gleichen Ort. Aber Euphrat und Tigris entspringen nicht am gleichen Ort. Zwar in der Türkei, aber nicht im gleichen Garten. Ja? Und dann gibt es noch zwei weitere Flüsse. Wo sind die? Also die ganze Situation gibt es so nicht. Die ganze Beschreibung dort existiert heute nicht mehr, weil durch die Sintflut alles verändert worden ist. Aber die nachsintflutlichen Menschen haben in Erinnerung an die alte Welt alte Namen wieder benutzt. Und darum haben sie, als sie dann vom Berg Ararat immer mehr ins Gebiet des Südiraks gegangen sind, die Stadt Babel gebaut haben, das waren sie genau zwischen zwei großen Flüssen. Und in Erinnerung an die Flüsse vor der Flut haben sie die Euphrat und Tigris genannt. Also ganz ähnlich wie die Leute, die aus Europa nach Amerika gegangen sind und es war für sie so schlimm, eine ganz neue Welt zu haben, keine Erinnerung mehr und darum haben sie eben eine Stadt genannt New York in Erinnerung an ein York in der alten Welt. Aber da kann man auch fragen, was ist der Zusammenhang zwischen New York und York? Ja, der Name. Also so kann auch die Namensgebung Gihon könnte eine Erinnerung sein an diese Quelle aus dem Garten Eden. Und insofern besteht dann doch eine gedankliche Verbindung. Denn die Gihon-Quelle ist ja die Quelle des Lebens für Jerusalem. Und an dieser Quelle wurde zum Beispiel König Salomo gesalbt zum König. Und diese Quelle hat eben das Wasser geliefert für den Siloah-Teich. Und dort hat man das Wasser geschöpft für das Opfer der roten Kuh. Also wenn man die rote Kuh geschlachtet hat und dann zu Asche verbrannt hatte, so hat man Wasser geholt aus dem Siloah-Ritualbadhaus und hat diese Asche mit diesem Wasser vermischt und auf die Unreinen gesprengt zur Reinigung. Also so spielt eben diese Quelle eine sehr wichtige Rolle in Verbindung mit dem Tempel in Jerusalem. Und zwischen dem Tempel und dem Garten Eden besteht auch ein ganz enger direkter Zusammenhang. Ja?
Spielen eigentlich die beiden Quellen, der Siloah und der Gihon, im dritten Tempel auch eine Rolle?
Also ob die Quellen Siloah und Gihon eine Rolle spielen beim dritten Tempel? Also Siloah ist keine Quelle. Siloah ist der Teich, ja?
Ja,
ja. Der aber gespiesen wird aus der Gihon-Quelle.
Ja.
Und es ist so, dass in Jesaja 12, da wird für das tausendjährige Reich Folgendes gesagt. Das ist das kürzeste Kapitel von Jesaja. Da wird der Überrest aus Israel nach der großen Drangsal so beten. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Ewige ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tag, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. aufgrund von diesem Vers hat man das Wasser Ausgieß Ritual am Laubhüttenfest gemacht. Immer am Laubhüttenfest, an jedem Tag, ging ein Priester vom Tempelplatz über diese Straße runter bis zum Siloa-Badhaus. Und mit einem Krug hat er dort Wasser geschöpft und das Volk hat ihn begleitet. Und dann ist er mit, und unter Jubeln der Volksmenge ist er mit dem Wasser wieder die Straße hinaufgegangen und ist zum Tempel gegangen. Auf dem Altar gab es in einer Ecke ein Gefäß, das unten offen war. Und er hat dieses Wasser in dieses Gefäß eingegossen und es kam unten raus. Und die Rabbiner haben erklärt, das spricht davon, dass Gott eben einmal den Heiligen Geist ausgießen wird über Israel. Und am siebten Tag des Laubhüttenfestes in Johannes 17 haben sie das auch gemacht. Und dann stand ein Mann auf und rief mit lauter Stimme, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und er sagt weiter, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies sagte er von dem Heiligen Geist, denn die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und so hat also der Jesus darauf Bezug genommen und hat gesagt, die Gläubigen werden, die zu ihm kommen, die können bei ihm trinken, wie dieses Gefäß. Man gießt ein und dann kommt es unten raus. Die werden wieder ein Segen sein für andere, indem Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Leib fließt. Das Gefäß ist ein Bild des Leibes. Und das haben sie also gemacht beim Laubhüttenfest in Vorwegnahme von dem, was einmal im tausendjährigen Reich gemacht wird. Gott sagt, dann werdet ihr mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das wird beschrieben in Johannes, in Offenbarung 7. Da beschreibt Johannes die 144.000 und dann die unzählbare Schar von Erlösten, die durch die Drangsal hindurchgehen. Und dann heißt es, Offenbarung 7, Vers 16. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird jede Glut auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das Lamm wird sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Da ist, wird er Jesus beschrieben, wie er diese Volksmenge leiten wird zu den Quellen, so wie er als der Priester die Volksmenge runter zum Siloa-Teich führte. Und wieder hinauf. Also das wird der Herr Jesus sogar machen und sie leiten zu den Quellen. Allerdings, wenn man genau liest, hier steht nicht zur Quelle, sondern zu den Quellen. Und auch in Jesaja 12 heißt es, ihr werdet mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen. Es ist eben so, es gibt die Gihon-Quelle, die über den Hiskia-Tunnel das Wasser bringt. Aber dann gibt es dort beim Siloa-Teich, gab es nochmals eine Quelle, die auch Wasser hineinbrachte. Eine kleine Quelle, oder? Und darum in der Mehrzahl, aus den Quellen des Heils. Das ist die Antwort. Ja, jetzt sollten wir, ja, also eine Minute gibt es uns noch. Ja? Letzte Frage. Wer hatte schon lange? Ja, Martin, du hast schon lange.
Ja, nicht direkt eine Frage, aber vorhin war die Frage, wie war das Gefälle bautechnisch realisierbar von dem Hiskia?
Ja, genau.
Und vielleicht gibt die Inschrift einen Hinweis. Da stand ja, als sie zusammengekommen waren, die zwei Gräbertrupps, floss das Wasser. Vielleicht haben die mit dosierter Wassermenge das Gefälle realisiert.
Jawohl. Das wäre eine Möglichkeit, dass man immer wieder mit Wasser ausgießen von der Quelle, war es ja schon möglich, und auf der zweiten Hälfte immer mit Wasser aus Kübeln, maß wie stark das Gefälle ist. Ja, danke für den Hinweis. Ja, dann machen wir Pause und jetzt kann Christoph erklären, wie wir an die Nahrung kommen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Biblische Archäologie in der Ir David.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.